Deutschland und die Französische Revolution. Die Ereignisse, die seit dem Frühjahr 1789 das französische Königreich zu beunruhigen anfingen, wurden auch östlich des Rheines mit stärkstem Interesse verfolgt. Seit dem Herbst nannte man sie die Revolution in Frankreich. Ein Name, welcher dieser wunderlichen Ereignisfolge dann blieb, und unter dem wir noch heute gar manches in sich tief Verschiedenes zusammenfassen. Ursprünglich hatte wohl niemand an eine Revolution gedacht. Das, worauf Frankreichs Regenten hinaus wollten, war eine Erneuerung hilfreicher ständischer Institutionen. Keiner der gewählten Ständevertreter dachte, als er nach Versailles kam, an gewaltsamen Umsturz. Gar bald aber erfuhr die Welt von dem noch nie Dagewesenen, von der Verwandlung der drei Ständeversammlungen in eine einzige Nationalversammlung, dem Aufstand der Stadt Paris, dem unfreiwilligen Übersiedeln des Königs aus seinem ländlichen Feenschloss ins Zentrum der unheimlich gewordenen, demokratisch wimmelnden Hauptstadt. Von den großen, begeisterten oder notgedrungenen Verzichtleistungen der beiden bevorzugten Stände, Kirche und Adel. Dann wurde es ruhiger. Eine Zeit lang schien es, als würde das Werk gelingen, in der alten, geschichtsbeladenen Welt einen nach großem Plan durchorganisierten Verfassungsstaat neben den jüngst in der neuen gegründeten treten zu lassen, den Nationalstaat, ein und unteilbar, vernünftig gegliedert in kleine Verwaltungseinheiten, Gleichheit aller vor dem Gesetz und keine Willkür darüber, der König, ein erblicher Staatspräsident, durch seine Minister regierend und diese der Volksvertretung verantwortlich, die Kirche eine abhängige Staatsanstalt, jeder nach seinem Vermögen zur Deckung der Staatsausgaben herangezogen, alle Karrieren allen eröffnet, die Außenpolitik friedlich. Wie sollte der andere Völker knechten wollen, der einen so hohen Begriff von der Würde des eigenen hatte? Das Wort, die Wissenschaft, der Glaube frei und alles durchweht vom Geist der Bürgertugend und Nächstenliebe. Aber gerade die vom stärksten Enthusiasmus getragenen Unternehmungen misslingen dem Menschen nur zu leicht. Die Idee wird verhunzt von jenen, die sie vertreten und die selber keine Ideen, sondern Wesen aus Fleisch und Blut und Selbstsucht sind. Das Übertriebene, Maßlose ruft Reaktionen hervor, gegen die es seinerseits reagiert und so noch maßloser, noch wütender wird. Aus dem Gegeneinander vieler unreiner, wetterwendischer Willen entstehen uns die unvorhersagbarsten Situationen. So in Frankreich zu Beginn der 1790er Jahre. Aus den Winden, die hierhin und dorthin bliesen, wurde ein Wirbelsturm, der Menschen und Dinge zerstörte. Glaubensloses Mittun und heimlicher, tückischer Widerstand der alten Autorität beschleunigten den Umsturz. Die gewaltigsten Politiker verbrauchten sich rasch. Unerfahrene Theoretiker übten sich am schwierigsten, was es geben kann, am Spiel mit der Macht in revolutionären Zeiten. Immer schroffer, immer herausfordernder wurde der Doktrinarismus derer, die in Paris am lautesten sprachen. Nach 2,5 Jahren saß noch immer der König auf seinem Thron, eine Gefangene, passiv hin und her gerissene, nach Hilfe von jenseits der Grenze schielende und sie dennoch fürchtende Jammerfigur. An der Macht war nun eine Partei, die offen den Krieg mit dem alten Europa erstrebte. Von einem internen französischen Vorgang war die Revolution längst zu einem Abenteuer geworden, an welchem das übrige Europa teilnehmen musste. Ganz sicher das Volk, das neben dem Französischen und in gewissen Gebieten, im Elsass, in Lothringen, mit dem Französischen lebte. Die revolutionäre Doktrin, so wie sie sich bis zum Jahre 1792 entwickelt hatte, war eine Kriegserklärung an das ganze alte Europa, an seine Monarchen, seine privilegierten Stände, seine Kirchen, seine Staaten selbst, insofern es durch den Zufall der Geschichte gemachte, durch Dynastien zusammengehaltene, barocke Gebilde, nicht aber republikanische Nationalstaaten waren. Die innere Einheit Europas hat sich damals und seitdem immer wieder gezeigt. Es war unmöglich, dass die Dynamik der demokratischen Revolution Halt machen würde vor papierenen Grenzen. Ungezählte freiwillige Propagandisten sorgten dafür, dass sie es nicht tat. Auch fehlte es nicht an wechselseitigen Herausforderungen. Der geduldeten Tätigkeit französischer Emigranten auf deutschem Boden, der Konfiskation deutschen Besitzes auf französischem. So wurde denn die Revolution zum Krieg, den schließlich beide Seiten wollten, die Machthaber Frankreichs und das alte Europa. Ein großer Krieg aber, wenn er einmal da ist, folgt seinem eigenen Gesetz, wird vom Mittel alsbald zum Zweck, zum alles beherrschenden, auf alle seine Teilhaber verändern zurückwirkenden Wesen. Das Verblüffende geschah nun. Frankreich siegte. Eine aus altem königlichen Militär und revolutionären Freiwilligen zusammengesetzte Armee drängte Preußen und Österreicher zurück. Darauf gingen die Franzosen zum Angriff über. Nach wenigen Monaten beherrschten sie das Rheinland und Belgien. Kriegserklärungen an England, Spanien, Holland folgten nach. Zugleich richtete der Nationalkonvent der Franzosen einen Aufruf an die Völker der Erde, sich gegen ihre Beherrscher zu erheben, für welchen Fall sie französischer Hilfe versichert wurden. Siege, die weit über alles Erwartete hinausgingen, machten die Revolutionsregenten kühn zu neuen Annexionen. Niederlagen, die nicht ausblieben, überstürzten die Entwicklung im Inneren. Krieg und Bürgerkrieg vermischten sich. Französische Bauern verbündeten sich mit dem König von Großbritannien. Französische Städte wurden auf Befehl der Pariser Machthaber in Schutt und Asche gelegt. Zur selben Zeit vollbrachte das so blutende, brennende Land die ungeheuersten Anstrengungen nach außen. Unter der Diktatur eines Ausschusses des öffentlichen Heils hielt Frankreich das verbündete Europa in Schach. Die deutschen Kleinpotentaten, Kirchenfürsten und weltliche Herren wirbelten ausgeplündert ins Innere des Reiches. Mählich wurde der deutschen Nation bewusst, dass hier sich etwas abspielte, das wenigstens nach seiner zerstörenden Seite nicht mehr rückgängig zu machen und dass man selber, wohl oder übel, zum Mitspieler geworden war. Die Intelligenz, die sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten herangebildet hatte, Gelehrte, Dichter und Schriftsteller, sah ihre Fähigkeit, Erfahrenes geistig zu assimilieren, vor eine schwere Probe gestellt. Zu urteilen waren sie sich selber und ihrem Publikum schuldig. Aber das, worüber es zu urteilen galt, war selber nicht fixiert, sondern immer sich wandelnd, immer tollere Überraschungen und Enttäuschungen bereitend. Unter den alten, gereiften, hielt am treuesten Immanuel Kant in Königsberg bei seinem Glauben an die Republik als der einzig wahren Staatsform aus. In einem Artikel, den er über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, überschrieb, erklärte er, dass die rechte Theorie, recht angewandt, ganz sicher auch für die Praxis tauge. War die Republik, die Bestimmung seines Schicksals durch das Staatsvolk selber, theoretisch gut, so musste sie es auch praktisch sein. Enttäuschende Erfahrungen bewiesen da nichts, außer dass man es eben falsch angefangen hatte. Es kann, so hatte er schon früher geschrieben, nichts Schädlicheres und eines Philosophen Unwürdigeres geben als die pöbelhafte Berufung auf die Erfahrung. Denn die traurigen Erfahrungen würden gar nicht existieren, wenn man sich bei Zeiten nach der wahren Theorie verhalten und nicht rohe Begriffe, eben weil sie aus der Erfahrung geschöpft wurden, alles vereitelt hätten. Was ihn an der Revolution interessierte, so betonte er jetzt, seien nicht die Taten der Führer, sondern der Idealismus der Massen. Durch ihn sei trotz allem bewiesen worden, dass ein Drang zum Guten im Menschen lebe. Oder wie war es anders zu erklären, dass Hunderttausende junger Franzosen sich für Freiheit und Gleichheit begeistert und geopfert hatten? Dagegen wogen einzelne Missetaten nicht viel. Auch unter anderen Regierungsformen gab es schlechte Menschen, nicht aber den Patriotismus, den die Franzosen im Revolutionskrieg bewiesen. So Kant. Andere waren vorsichtiger, bloße interessierte Zuschauer von Anfang an, Wieland, Goethe, oder wandten sich mit Verachtung ab.